Heute zu Gast im Studio Max von Campus. Max ist aktuell CFO und COO bei Funlark. Wer das nicht kennt, der hat wahrscheinlich keinen guten Geschmack für Kleidung. Nee, Mann. Natürlich jeder, der gute Kleidung mag, hat wahrscheinlich Funlark zumindest schon mal gehört oder sogar im Kleiderschrank hängen oder liegen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Man könnte bei ihm auch sagen, vom Investmentbanking direkt ins C-Level. Er ist da wirklich aus einer Rolle gekommen, wo er zwar viel fachliche Verantwortung bei den M&A-Deals, die er verantwortet hat, hatte, aber noch keine disziplinarische Führungsverantwortung. Wie das genau war, was er alles gelernt hat oder was er auch entwickeln musste an sich, darüber haben wir gleich im Podcast gesprochen. Auch so, wie er als 36-jähriger CFO und COO das C-Level generell sieht, wie er seine Teams managt, wie er mit seinen Leuten umgeht und was ihn ausmacht. Das erfahren wir alles gleich. Seine Erfolgsstrategien und Tipps gibt es natürlich auch. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören und wir gehen rein. Let's go. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Wir starten mal los, oder?
Ja.
Perfekt. Max, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Franz. Freut mich sehr.
Stell dich mal bitte kurz unseren Zuhörenden vor, was du aktuell machst, deine Rolle, Funktion und das Unternehmen.
Sehr gerne. Also Max von Campus ist mein Name, komme aus der Nähe von Köln, also bin geboren tatsächlich in Bonn, noch damals war es Bundeshauptstadt tatsächlich und zwischen den beiden wunderschönen Städten Köln und Bonn aufgewachsen. Ich würde immer sagen, Bonn ist die schönere Stadt als Köln. Köln hat, glaube ich, nicht so viele schöne Viertel behalten. Und hier und da noch. Bin selber Geschäftsführer bei der Firma Funlark GmbH und dort verantwortlich für die Funktion des klassischen CFOs als auch des Chief Operating Officers. Und klar, der CFO verantwortet alle finanzwirtschaftlichen Themen, die es halt irgendwie gibt in einem Unternehmen, von Accounting, Controlling, Treasury Management, Cash Management und bei Funlark die Chief Operating Officer Rolle beinhaltet dann auch noch die Produktionsstandorte, also da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, in der Vorstellung der Firma, als auch Abläufe, IT, HR, Administration, das sind so die Dinge, die eigentlich da alle reinfallen, Logistik, wir haben eine eigene Logistik. Das, was da so reinfällt, was macht Funlark? Also einige vielleicht der Zuhörer kennen es primär immer als die Hemdenfirma.
Exakt, hätte ich es auch so beschrieben.
Genau, das ist immer also eigentlich so, das ist Unternehmen für Hemden und aus der Corona-Krise haben es viele dann kennengelernt über die Maske. Und das Unternehmen selber produziert, ist letztendlich ein Textilit und produziert selber, aber nicht nur Hemden, wofür sie eigentlich am bekanntesten sind, sondern auch ganz andere Textilwaren. Also ich sitze hier heute in einem Funlark-Hemd, im Funlark Sakko, was auch unser Bundestrainer gerne trägt, da wir da Fashion-Partner vom DFB sind. Und allen möglichen Produkte für Damen als auch für Herren. Also für Damen kannst du tolle Kleider finden. Und das ist so der Kern, was Funlark macht. Und sind sehr stolz darauf, dass wir selber produzieren in unseren eigenen Werken mit eigenen Mitarbeitern. Also wir haben so weltweit knapp 1500. Und der Großteil davon sind in den Werken in Tunesien und in Vietnam.
Klasse. Ja, also wie du schon gesagt hast, super spannende Company und du bist ja als CFO und COO, das finde ich ist auch eine coole Kombination, wenn man sowohl die finanziellen Kennzahlen hat, aber eben auch operativ, wir haben vorher drüber gesprochen, auch mal in Tunesien vor Ort bist und sozusagen nicht nur die Kennzahlen, mal so ganz salopp gesagt, im Auge hast, sondern eben auch die Leute und die ganze Operations, die da dranhängt, oder?
Ja, ich komme ja aus dem finanzwirtschaftlichen Background, da können wir auch gerne gleich noch ein bisschen drauf eingehen und in der Tat, sag mal, diese Doppelfunktion ist nicht nur, dass sie herausfordernd ist, weil es zwei Funktionen sind, die du abdeckst, aber du hast vor allem im Operations nochmal ganz andere Einblicke, also in die Abläufe. Das fängt ja an bei der Anlieferung von den Rohmaterialien in die Produktionsstandorte. Wie wird das weiterverarbeitet? Welche Schnittvorgaben kommen rein? Wann ist dieses Produkt fertig? Dann geht es wieder zurück nach Deutschland, dann in die eigenen Stores, die eigene Logistik. Also wir haben eine eigene komplette Supply Chain Inhouse. Haus. Wir decken sehr, sehr viel selbst ab.
Wow.
Das ist ungewöhnlich und findet man auch nicht mehr so viel. Die meisten großen Hersteller haben ja weitestgehend alles outgesourced und geben nur noch das Design vor und machen das Marketing. Mhm. Wir bilden ja nicht nur ab die eigene Produktion, sondern auch den eigenen Vertrieb, also am eigenen Stores, am eigenen Online-Shop. Das ist sehr, sehr vielseitig und da ist auch viel zu beachten. Und das ist zeitintensiv, aber macht auch sehr, sehr viel Spaß. Natürlich HR ist eine ganz große Komponente.
Mhm.
Mir wurde vorher mal gesagt, also wenn du so in eine Rolle reinkommst, ist ein Großteil deines Tagesablaufs ist HR. Und
ja,
da habe ich immer ein bisschen gelächelt als Finanzer, dachte ich, naja, also so schlimm kann es nicht sein. Es ist auch nicht schlimm, aber es stimmt leider auch.
Ja, klar, also, das sind 1500 Menschen, ne, die du da hast. Und da HR heißt natürlich nicht nur das Recruiting und so, sondern es geht halt auch um das Human Capital, wie man es da so sagt. Das ist nicht so ein schöner Begriff eigentlich, aber was in der Firma ist, da muss man sich ja auch drum kümmern, ne?
Definitiv. Und das ist, jetzt muss man sagen, als ich in diese Rolle reinkam, hab da vorher einiges gemacht, da kann ich auch gleich mal drauf eingehen. Und dann lernst du nochmal einen anderen Blickwinkel kennen, beziehungsweise du siehst, was eine Firma HR-seitig schon hat.
Mhm.
Und was sie vielleicht noch nicht hat, was du vorher schon gesehen hast und was, wo du meinst, das müsste eigentlich mit da rein. Und da habe ich auch alle Freiheiten vom Eigentümer,
okay,
der gesagt hat, was auch immer du meinst, was da passen könnte, mach es einfach.
Mhm.
Und das funktioniert auch ganz gut. Also das sind dann so Dinge wie das Einführen von Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung, das Etablieren von einer klassischen Performance Measurement Review, das gab es bisher da so nicht, das war für viele ganz neu und sagten, oh Gott, was ist das denn? Da habe ich gesagt, keine Angst, das ist nichts, um euch irgendwie zu drangsalisieren, sondern es ist für uns ein Tool nachher, um zu sehen, wer ist Überperformer, also vor allem von den Jungen, wen müssen wir da explizit besser fördern, um auch junge Leistungsträger zu halten. Mhm. Plus, wenn wir sehen, dass jemand jetzt vielleicht nicht direkt auf der Performance-Kurve liegt wie seine Peer-Group.
Mhm.
Und auch Peer-Group war für viele da ein ganz neuer Begriff. Ne? Was heißt das denn? Also, ja, wir vergleichen euch natürlich nachher. Sondern dass wir dann nicht sagen, ach, hast aber schlecht gemacht, sondern sagen, okay, welche Ansätze gibt es, dass wir dich dahin bekommen, dass du über die Kurve kommst, über den Durchschnitt. Und das ist etwas, das macht unglaublich Spaß, sowas zu etablieren.
Ja, es ist sehr, also es ist auch so ein sensibles Thema, ne? Weil man hat immer natürlich auch gleichzeitig, wenn man, weil ich finde, es hat immer einen Vorteil und einen Nachteil für die Mitarbeitenden. Einerseits hast du natürlich die gleiche Argumentationsbasis, wie deine vorgesetzte Person da auch immer hat, weil du kannst sagen, so ist es gelaufen und so ist es dann schlussendlich ausgefallen, was ja manchmal fehlt, sage ich mal, in Familienunternehmen. Da kann man sagen, ja, es lief doch gut, es lief doch schlecht. Jeder sagt was anderes, am Ende gewinnt keiner. Auf der anderen Seite macht man sich natürlich transparent auch als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin, was dann natürlich auch so ein bisschen Angst, glaube ich, wahrscheinlich auch weckt, oder?
Ja, also transparent mit Sicherheit, aber du hast dann die Chance, Mitarbeitern ganz klar aufzuzeigen, was ist dein Entwicklungspfad.
Hm.
Denn das war auch etwas, was wir neu eingeführt haben, also wirkliche Gehaltsbänder, dass du dich entwickeln kannst. Also jedes Gehaltsband hat dann einen neuen Titel, jetzt nicht zu hierarchisch, um Gottes Willen, ich will es jetzt nicht so gestalten wie ein Konzern, um Gottes Willen, sondern möglichst pragmatisch. Aber auch, dass du jemanden, der jetzt frisch von der Uni kommt, sagen kannst, pass auf, das ist deine erste Stufe und du hast die Ziele, die du erreichen kannst. Und wenn du die schneller erreichst, dann wanderst du auch schneller weiter rauf und hast natürlich dann, Gehalt ist ja eine Komponente, aber du kriegst dann Zugang zu neuen Mitarbeiterentwicklungsportalen etc.
Okay.
Und das finde ich, daher würde ich sagen, ist die Transparenz, den Mitarbeiter offenbart nichts Schlimmes. Im Gegenteil, er kann ja nur gewinnen.
Mhm.
Also je transparenter er ist und wir auch transparenter mit dem Feedback umgehen, desto besser kann ich diese Person nachher auch entwickeln.
Mhm.
Vorausgesetzt, sie will. Also muss ja auch mitmachen wollen.
Absolut. Ja, erzähl uns mal ein bisschen, wie du da hingekommen bist. Das ist ja auch immer so eine Grundfrage hier. Wie kommt man eigentlich ins C-Level? Gibt unterschiedliche Wege. Man kann sich selber gründen. Man kann sich im Konzern wirklich über Jahrzehnte sozusagen auch hocharbeiten. Dann funktioniert das auch. Wie hat es bei dir funktioniert?
Ich hole da so ein bisschen aus, etwas längere Geschichte, also was habe ich von meinem Background eigentlich gemacht, habe eine klassische Bankkaufmannslehre gemacht, habe BWL studiert, da gibt es mal viele, ach wieder so ein langweiliger BWLer, tatsächlich rückwirkend oder rückblickend würde ich sagen, hätte ich gerne noch oder wahrscheinlich eher VWL und Philosophie studiert.
Ja, okay.
Denn ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, nimm keinem BWLer da irgendwie jetzt die Parade fahren, dass man das betriebswirtschaftliche Verständnis, vorausgesetzt man kann gut mit Zahlen umgehen, sich auch aneignen kann. Ich denke mal, gibt es genügend Gründer, genügend andere C-Level-Funktionen, wo man das, glaube ich, in den Lebensläufen nachschauen kann.
Ja.
Aber gut, so habe ich mich damals entschieden, habe das gemacht. Hatte das damals ausbildungsintegriert noch mit der damaligen Postbank gemacht. Das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch ein DAX-Konzern. Das, glaube ich, wissen viele gar nicht mehr. entstanden aus der eigentlichen Postgruppe. Witzigerweise schließe ich da auch Vorfahren lag wieder ab. Ist mir da neulich mal aufgefallen. Hatte dann mein Bachelorstudium gemacht, mein Masterstudium. Meine erste Stelle war eine Vorstandsassistentenstelle vom damaligen Kapitalmarktvorstand der Deutschen Postbank. Und die wurde dann verkauft an die Deutsche Bank. Und damit war auch sein Job eigentlich obsolet. Was viele nicht wissen, die Postbank, das kann man heute auch ruhig erzählen, hat ja immer geworben, ist ja eine riesen Filialbank, das stimmt auch, man hat unglaublich viele Privatkunden, hatte aber damals auch sehr viel Engagement im Ausland, also in London ein Office, in New York ein Office, ein Riesenhandelssaal in Frankfurt, was für so eine Bank natürlich eigentlich auch normal ist, denn du musst die Gelder ja auch irgendwie anlegen, du hast ja ein eigenes Riesen-Treasury-Management. So, und als die Deutsche Bank reinging, hat die natürlich gesagt, das brauche ich alles nicht mehr. Die Postbank brauche ich, um mein Filialnetz zu stärken. Das Privatkundenbusiness steht im Vordergrund. Also wurde das abgebaut. Bin dann so in eine Twitter-Rolle gekommen aus einem Team, wo wir jemanden aus der Deutschen Bank bekamen, einen neuen Chef. Und waren dann anhänglich, das war alles Konzernsprech, ich glaube, das hat sich damals McKinsey ausgedacht, so eine riesen Matrix-Organisation mit, ich weiß nicht, eine Führungskraft hatte direkt 3 oder 4 Berichtslinien und eine gestrichelt, die andere nicht gestrichelt und auch rauf und runter. Weiß gar nicht, wie das heute ist. Und wir waren dann Teil der sogenannten Non-Cooperating Unit und das war die Truppe, wir sollten alles verkaufen, was eben nicht mehr als Core-Geschäft zählt. Und das waren meine ersten Berührungspunkte mit M&A und das hat mich dann so begeistert, dass ich dann daraufhin einen Master in Finance gemacht habe, mit Schwerpunkt auch M&A. Und dann wollte ich aber irgendwie da raus und bin dann rein, also von der Deutschen Bank dann damals raus, zum Bankhaus Metzler. Mich hatte dann irgendwie doch mal ein kleineres Haus nochmal interessiert und dann habe ich dort M&A Advisory gemacht, über 3,5 Jahre in allen möglichen Konstellationen, überwiegend der Mittelstand, da hatte ich auch mal das erste Berührung richtig mit dem deutschen Mittelstand, weil die sehr viele Kunden haben oder Privatkunden, die Firmenanteile einfach besitzen oder selber Firmen führen. Viele Deals sind nicht veröffentlicht, einfach aus Diskretion und weil es auch Kunden der Bank sind und per se muss ich sagen, also dieses Bankhaus, ich will da um Gottes Willen keine Werbung machen, aber sehr bewundernswert, was die für eine Historie haben, das jetzt in der, ich glaube, mittlerweile 13. Generation weiterführen, Franz und Elena Metzler, die das da machen, sehr beeindruckend, wie die das hinbekommen. Wirklich kann ich nur, ist ein, für mich sehr vorbildlich, wie die das machen und würde ich auch immer als Vorbild nehmen, wenn man Generationsplanung oder Unternehmenswechsel machen möchte. Ja, und dann hatte mich das sehr begeistert und auf einmal kam eine Anfrage aus Berlin, die Deutsche Bahn baut sein Corporate M&A-Team wieder neu auf. Die brauchen ein paar Investmentbanker aus Frankfurt, die helfen, mal ein bisschen das Portfolio zu optimieren. Und dann hat es mich nach Berlin gelockt. Eine tolle Stadt, hatte eine tolle Zeit dort. Rheinländer findet sich ja überall immer schnell zurecht. Also bin ich von Frankfurt dann an die Spree gewechselt. Haben uns da viel gekümmert um, das fand ich mal ganz spannend, da sagten viele, was, du gehst zur Deutschen Bahn und was willst du denn da? Ja, was viele nicht wussten, es gibt DB Arriva und DB Schenker, das sind zwei riesen Unternehmen nochmal, also Arriva macht allein 6 Milliarden, Schenker, da habe ich es gar nicht mehr so ganz im Kopf, sind glaube ich auch 22, 23 Milliarden Umsatz inzwischen. Einer der größten Logistiker, Wahnsinn, die es weltweit gibt und für die haben wir letztendlich geschaut, welche Unternehmen können wir in der Welt zukaufen, haben damals aber auch natürlich schon mögliche Optionen eines Verkaufs geprüft. Das war damals auf der Tagesordnung, weil die Stimmen immer lauter wurden in der Politik. Ja, was wollt ihr mit Logistik im Ausland und was macht ihr da eigentlich hinten in Asien? Und dann fahrt ihr Busse in Tschechien und Busse in Portugal und Züge in England. Konzentriert euch bitte auf die starke Schiene hier in Deutschland. Dann war ich auf einem Deal in Brasilien aktiv und da war damals auch die DHL dran. Und als wir dann offiziell aus dem Prozess raus waren, hat sich explizit ein Headhunter gemeldet und sagte, die würden sie ganz gerne kennenlernen. Und dann bin ich in das Gespräch gegangen. Und der Konzern, das muss ich auch sagen, war bisher einer der besten Arbeitgeber, die ich hatte. Extrem international, weltweit so dermaßen aktiv, mit über 600.000 Mitarbeitern. Da bin ich dann dort in das M&A-Team gewechselt und durfte also super viele spannende Deals machen. Und das war halt so, wenn man auf die Zeitschiene guckt, bin 2017 nach Berlin gegangen, 2020 kam ich dann zurück, meine alte Heimat, das erste Mal so nach 13 Jahren wieder, was mir auch gefreut hatte sehr mit mir gerungen, weil ich sehr zufrieden war in Berlin, auch bei der Deutschen Bahn. Das war ein super Team, also wir hatten ein exzellentes M&A-Team dort, kann ich gar nicht anders sagen. Und das fiel einem schwer, aber hab den Schritt nie bereut, hatte unglaublich viel Spaß, hatte ein tolles Exposure und der schönste Deal, den ich da gemacht habe, auch der intensivste, war ein Zukauf eines Getränkelogistikers. Es ist auch öffentlich zugänglich, deswegen kann ich das auch offen sagen. Also das war Hillebrand, haben wir für 1,5 Milliarden gekauft.
Okay.
Und ich weiß noch den Tag, wo die Frage war, wer kann diesen Deal abdecken? Und mein Staffing Sheet hatte das zugelassen. Ich hatte nur noch 3 kleinere, wir hatten gerade etwas Größeres abgeschlossen. Und da habe ich gesagt, ja, den kann ich machen. Ich wusste damals nicht, dass der Verkäufer ein PI war und die hatten schon so ein paar Erstgespräche geführt und die haben uns dermaßen auf eine Zeitschiene gesetzt. Wir mussten innerhalb von 7 Wochen, haben wir gebraucht vom erstes Mal das Information Memorandum lesen bis zum Signing.
Wow.
Das ist für einen Deal in der Größenordnung eigentlich ungewöhnlich, extrem ungewöhnlich. Aber das hat deswegen so gut geklappt, weil das muss man sagen, die DHL ist so extrem gut organisiert, was solche Abläufe betrifft. Nicht nur Veräußerungen, Umorganisationen, aber auch Zukäufe. Also diese Teams, das ging wie ein Zahnrad. Da hast du dich auf die eine Hand verlassen können, auf die andere. Also das ging so gut durch. Das war auch mit einer der Erfolgsgründe, warum das so gut funktioniert hat. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Du hast damals fast 100 Leute durch diesen ganzen Prozess gesteuert. Du bist ja die Schnittstelle zwischen einmal der fachlichen Führung eines solchen ganzen Projektes. Du bist ja nicht disziplinarisch für diese Menschen verantwortlich, für deine Kollegen, aber du warst die Schnittstelle zwischen all den Workstreams und das, ich will jetzt gar nicht zu weit darauf eingehen, weil das recht umfangreich ist, aber du machst ja Due Diligence, du gehst ja durch so viele Prozesse, Vertragsgestaltung, Verhandlung. Und dann zum Vorstand. Du musst ja immer permanent reinberichten in den Vorstand. Wo stehen wir? Wie sieht's aus? Wie ist die Entwicklung? Und das war aber so intensiv, dass wir jeden Morgen nachher ein Check-in-Call hatten. Immer mit 3 Vorstandsmitgliedern, dann immer mit aktiv dabei. Und darüber entwickelt sich eine unglaublich enge Zusammenarbeit, aber auch ein tolles Vertrauensverhältnis. Und und ich hatte dann gesagt, jetzt habe ich 11 Jahre M&A-Erfahrung und macht unglaublich viel Spaß. Nur für mich war klar, ich will das nicht mein Leben lang machen. Ich möchte irgendwann auch mal wirklich operativ für mein Handeln und Tun auch verantwortlich sein und auch gestalten können. Okay. Das kannst du in solchen, im M&A kannst du gestalten, im Rahmen der Möglichkeiten, die dir so ein Projekt gibt, aber du entscheidest ja nichts. Mhm. Also du bereitest vor, so gut wie es halt geht, du musst sehr detaillierte Entscheidungsvorlagen kreieren, du berätst letztendlich ja intern den Vorstand bei seinem Vorhaben und aber ich habe gesagt, irgendwann möchte ich entscheiden, das habe ich dann auch da recht offen kommuniziert, hatte dann auch geguckt und hatte sich Gedanken gemacht. Mhm. Und plötzlich kam in diesen Gedankenprozess auch ein Anruf rein.
Okay.
Und letztendlich ein Cold Call. Und zwar hatte der, und auch wie ich da reingekommen bin, also bin ohne Headhunter in diese Rolle gekommen, da hat von meinem jüngeren Bruder, ein sehr enger Freund, der bekam das beiläufig von meinem Bruder mit. Der sagte, ja, der Max, glaube ich, der guckt gerade so ein bisschen. Und dann hat er ihn gefragt, ja, kann ich den mal anrufen? Da sagte er, ja, klar kannst du ihn anrufen. Ja, dann kam ich ihn anrufen und dann war die Frage, hättest du mal Lust, nach mit in Gladbach zu kommen? Ich wusste nicht, worum es geht. Und dachte mir, gut, klar, wo kann ich machen? Ich hatte dann gedacht, wahrscheinlich wollen die so eine Art Beiratsmandat vielleicht für ein M&A-Projekt irgendwie haben, da ich das gerade gemacht hatte bei einer bei Marabu Inks. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du von Window Colors früher, man konnte so an die Fenster
natürlich.
So
klar.
Dran klatschen.
Ja, und das Kinderflashback.
Ja, genau.
Absolut, ja, das kenne ich.
Und
ja.
Da hatte ich tatsächlich ein Beiratsmandat bekleidet, hatte den einen Teil der Gesellschafter quasi freiberuflich beraten in der Veräußerung ihrer Anteile. Da haben wir damals einen Cross-Border-Deal nach Japan gemacht, ein super tolles Projekt, hat sehr viel Spaß gemacht dachte, das ist wahrscheinlich sowas Ähnliches.
Ja.
Und dann stellte sich heraus, nein, sie haben mich angesprochen, wir würden nicht gerne den Bewerbungsprozess aufnehmen wir suchen einen neuen Geschäftsführer, vor allem für den Bereich Finanzen. Mhm. Und du hast ja Finanz-Background, jetzt denkt man immer natürlich bei M&A, ja klar, wir haben unglaublich viel mit Finanzen zu tun. Man muss immer ehrlicherweise dazu sagen, eine Firmenbewertung sind von so einem ganzen M&A-Prozess vielleicht 10%. Mhm. Alles andere ist unglaublich viel Organisation, durchdeklinieren von Prozessen etc. pp. Mhm. Und ja, du hattest vielleicht vorher noch nie so intensiv Kontakt mit einer Buchhaltung. Stimmt nicht, das muss ich auch sagen, das war eine Umstellung. Aber du hast großes Verständnis ja für ein Gesamtkonstrukt. Und das war denen in der Auswahl auch wichtig. Die haben gesagt, es geht nicht darum, dass du jetzt den letzten Buchungssatz kennst.
Ja.
Den musst du natürlich verstehen, klar, das hast du ja immer mal irgendwo im Studium auch gemacht. Aber es geht wirklich um the big picture, dass du ein Gesamtverständnis hast für, wie funktioniert alles zusammen. Und ja, nach 3 intensiven Interviewrunden und das letzte Gespräch in einem Eigentümer, weiß ich noch, waren 5 Stunden. Und danach kam dann der Anruf, ja, wir würden das gerne mit dir machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich, weiß noch, als das kam, da habe ich gesagt, ich denke jetzt noch einmal drüber nach.
Ja.
Weil du, glaube ich, in dieser Entscheidungsfindung, ja, du rechnest vielleicht mit einer Zusage, aber du weißt es nicht.
Okay.
Und so richtig, ehrlicherweise, habe ich danach gedacht, als die Zusage da war, da habe ich mir gedacht, oh, jetzt musst du ja wirklich drüber nachdenken. Und dann habe ich damals eingebunden, die, das kann ich, glaube ich, ruhig öffentlich sagen, das wird zumindest nicht übel nehmen, die Finanzchefin der DHL-Gruppe, weil das letztendlich meine Chefin auch war und ich mit ihr sehr eng auf dem Deal zusammengearbeitet hatte und hat ihr das offen gesagt. Da ist ein Angebot und da habe ich gesagt, ich würde ja gern, wahnsinnig gerne bleiben.
Ja,
aber so eine Opportunität, eine Chance, die kann ich nicht liegen lassen. Die kann ich einfach nicht liegen lassen. Mhm. Und das hat sie dann auch gesagt, ja klar, dann will ich dich da auch nicht aufhalten. Was sehr nett ist, wir sind heute im engen Kontakt, was mich sehr, sehr freut. Mhm. So bin ich eigentlich dann dahin gekommen.
Interessant, ja. Das heißt, aber auch mal, also faktisch, du hattest in der vorherigen Rolle gar keine disziplinarische Führungsverantwortung, richtig?
Genau, nein. Du hast im M&A eigentlich, das ist ja, also Investmentbanking ist ja immer vergleichbar auch mit Strategieberatern. Du hast keine disziplinarische Verantwortung, du führst fachlich.
Genau. Was schwieriger ist?
Ja und nein. Also es ist schwieriger, weil du natürlich die Entscheidungsvorlage, für die du verantwortlich bist, das muss man ja so sagen, du bist ja das Sprachrohr rein ins Steering-Komitee und in den Vorstand. So, die verlassen sich darauf, dass das, was du da aufbereitest, dass du das vernünftig machst und auch ausgeführt hast. Und da musst du natürlich alle Workstreams, die du hast, das ist ja Finance, HR, IT, Tax, Legal, Operations, du hast Workstream-Leaders, die ernennst du, so war das zumindest bei der DL strukturiert, und dann musst du sie ja so motivieren fachlich, dass sie Lust haben, dir auch alle Unterlagen zu geben.
Genau, das meine ich. Also du hast nicht immer noch dieses, ist zwar eh heutzutage nicht mehr ganz so sehr, dass die Hierarchie wirken sozusagen, aber schlussendlich schwingt immer noch ein bisschen mit, wenn jemand disziplinarisch vorgesetzte Person sozusagen ist, dann ja, dann mache ich es halt jetzt. Aber währenddessen bei der fachlichen Führung, dann musst du ja so gut führen und so gut überzeugen, dass die Leute dir sozusagen sagen, deswegen meine ich, es ist schwieriger.
Ja, okay, aus dem Gesichtspunkt könnte ich sagen, ja, weil sie müssen es dir ja theoretisch, müssen sie die Sachen ja nicht liefern und können sagen, wende dich an meinen Chef.
Ja, genau, das meine ich.
Und das ist, ja, genau, von dem Gesichtspunkt her würde ich sagen, ja.
Ja.
Und das war auch, also, will ich nicht vergessen, das war einer der intensivsten Deals, die ich je gemacht habe. Und ich habe 3 Distressed M&A-Cases gemacht, also Fälle, okay, wo du als Berater mitarbeitest auf Insolvenzfällen. Das ist ja immer nur 3 Monate, das ist unglaublich intensiv. Aber das hier so in 7 Wochen, das war schon Wahnsinn. Aber hat unglaublich Spaß gemacht. Also cool, das muss ich sagen. Ja. Meine Frau musste sehr zurückstecken, weil in der Zeit das Privatleben überhaupt nicht stattfand.
Ja.
Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich sie habe. Sie ist da immer sehr rücksichtsvoll. Gut, sie ist selber Beraterin, also sie hat da auch einen entsprechenden Alltagsrhythmus.
Ja.
Aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Cool. Echt klasse, also es ist eine tolle Geschichte, wie gesagt, ich finde es immer super faszinierend, wenn Personen aus der Strategieberatung oder aus dem Investmentbanking ohne quasi jemals disziplinarische Führungsverantwortung haben, in eine geschäftsführende Rolle gehen. Das ist ja schon nochmal echt heftig. Hattest du da, also war das Kampf oder musstest du mit vielen, weiß ich nicht, Rückschlägen oder Widerständen klarkommen?
Ich glaube, die erste Reaktion war so zweigeteilt, dahingehend, dass einige, glaube ich, dachten, Wahnsinn, der ist aber jung. Also ich bin in diese Rolle gekommen, da war ich 34.
Jetzt, ja, das ist schon.
Jetzt bin ich 36.
Ja.
Jetzt hatte ich damals mit 34 schon 11 Jahre Berufserfahrung, weil ich direkt nach dem Abi in Ausbildung und Studium zusammen gemacht hatte.
Ja.
Meine Eltern sagen immer, du warst so ein kleines Streberlein und so verrückt, weil ich hatte neben dem Abitur noch das IB gemacht, das International Baccalaureate.
Ah, cool.
Dann Bankausbildung parallel zum Grundstudium. Also die sagten sich immer, mach doch mal ein bisschen langsamer. Ich kann jetzt nicht sagen, woher diese intrinsische Motivation kommt. Vielleicht daher gerührt, dass wir als Kinder früher, wir bekamen nie Taschengeld. Meine Eltern haben immer gesagt, gut, die hatten einen alten Hof übernommen, der verpachtet war landwirtschaftlich und haben den dann umgebaut in eine Golfanlage, haben sich beide selbstständig gemacht, waren beide vorher in der Finanzindustrie. Und ich war ein kleines Kind, als das umgebaut wurde. Und die haben immer gesagt, Taschengeld gibt's nicht. Wenn du was willst, dann kannst du draußen Rasen mähen, du kannst Bälle sammeln, du kannst was auch immer, Autos waschen. Und das hat mich immer sehr geprägt, weil ich weiß auch noch, wie ich dann ins Studium kam und dann anfing und merkte, also mit dem Ausbildungsgehalt, das reicht irgendwie nicht. Da habe ich meinen Vater gefragt, sag mal, Papi, ich habe hier eine kleine Excel-Aufstellung gemacht. Ja, da dachte ich schon, mit Excel kriege ich meinen Papi gefangen, weil er selber da ein Crack drin ist.
Ja.
Und war eine kleine nette Tabelle.
Ja.
Und da sage ich, ja, guck mal, du siehst, da unten kommt Minus raus. Da hat er mich angeguckt und gesagt, ja, es gibt draußen genügend Banken, die geben Studienkredite. Muss mal hingehen. Gut, bin ich losgelaufen, weil das Studium, das hatte ich an der Frankfurt School of Finance Management gemacht, das ist dort nicht ganz günstig. Und das ist ja eine Privatuni. Teil hatte die Bank übernommen, das ist ja auch Verhandlungssache. Auch die Deutsche Bank hat nachher den Master komplett finanziert, das war sehr gut. Und habe dann einen Studienkredit aufgenommen. So, und da wusste ich ja, okay, den muss ich auch abzahlen.
Ja,
also da hängst du dich dann rein.
Dann die Excel-Tabelle wächst dann nach hinten.
Die wächst nach hinten. Das ist wie ein Cashflow-Plan, ja, also wie ein Liquiditätsplan. Und dann, also das heißt, das ist der Hintergrund, warum ich dann plötzlich so jung überhaupt in diese Rolle gekommen bin. Und es gab aber andere, die fanden das gut, um da wieder den Bogen zu schließen. Die sagten, ah toll, da haben wir jemanden Junges, der bringt internationale Erfahrung mit und kann uns eigentlich nur helfen. Und so sag mal, kam man da an. Und die Vorbehalte räumst du, glaube ich, dann aus durch die Gespräche, vor allem durch das intensive Führen.
Klar. Ja, dann, was hast du denn so gelernt? Also es ist ja immer so die Kernfrage hier im Podcast, was sind so deine Erfolgsrezepte für die Rolle, die du gerade machst und für das, was du generell auch davor und danach noch machen wirst? Fangen wir vielleicht mal so an mit deinem Alltag. Wie strukturierst du deinen Alltag? Oder gibt es da so, würdest du sagen, nee, das sind gar nicht so die Erfolgsrezepte, aber schieß mal los.
Ich bin ein extrem strukturierter Mensch. Glaube ich auch durch die Schule des Investmentbankings. Da kriegst du das ja so dermaßen verpasst. Wehe, eine Linie rutscht zu weit auf das Slide ab. dann ist ja schon Drama direkt passiert. Ich gehe sehr strukturiert rein. Das sieht so aus, dass ich meinen Terminplan eigentlich auf den nächsten Monat immer schon recht genau kenne. Das heißt, es gibt feste Jurfix. Also mit all meinen Dive Reports habe ich ganz feste Jurfix-Termine vereinbart. Habe die so ein bisschen geclustert, weil ich habe 12 Dive Reports und ich kann nicht mit allen jede Woche sprechen. Also habe ich mir überlegt, okay, ich mache eine Clusterung A, B, C. Es gibt A, sind die wichtigsten Abteilungen, B, die auch wichtig sind, also keiner ist ja unwichtig.
Nee, aber vom Kommunikationsgrad her, ne?
Ja. Ich sag mal, bilaterale Themen ausgelassen. Ja. Natürlich, klar, das geht immer. Was dringend ist, wird sofort bearbeitet. Und lasse da aber auch immer, das war ein Learning, am Anfang habe ich das zu intensiv gemacht, inzwischen lasse ich da Freiraum. Das heißt, dass der halbe Tag wird nicht verplant. Ich habe auch eine sehr gute rechte Hand, der Chief of Staff, die achtet da sehr strikt drauf. Und wenn jemand ein dringendes Gespräch hat, dann kann er mich über Teams anschreiben. Also wir sind da, ich habe da recht, Teams gab es auch noch nicht, das habe ich da mitgebracht, das haben wir eingeführt. Und das finden jetzt alle ganz gut, vor allem die Jungen. Und ich sage, wenn ihr was ganz Dringendes wissen wollt, schickt mir eine Teams-Nachricht und ich antworte in der Regel auch recht schnell. Und das funktioniert sehr strukturiert und ja, die andere Hälfte des Tages habe ich gelernt, du musst sehr pragmatisch sein. Also das ist ein großer Unterschied zum Konzern und ich habe bis heute und bin da auch sehr dankbar drum, einer der aktiven Vorstandsmitglieder der DHL ist auch nicht nur war nicht nur klasse in der Zusammenarbeit damals, sondern ist auch Mentor geblieben bis heute und wir treffen uns zweimal im Jahr auch physisch und ich kann den immer anrufen, eine WhatsApp schicken, wenn ich eine Frage habe, das mache ich auch, das nutze ich und stelle ihm auch hier die andere Frage und er hat mir auch immer mitgegeben, er sagt, wenn du auf so einer Rolle sitzt, du sitzt erstmal allein da. Also du bist Lonely Planet. Viele haben erstmal Angst, überhaupt eine Frage zu stellen. Und die Angst muss man den meisten einfach nehmen, dass man zugänglich ist. Ich versuche sehr empathisch zu führen und gehe immer auf mein Gegenüber erstmal ein. Ich versuche immer, mein Gegenüber erstmal zu verstehen, was möchte die Person, bevor ich versuche, meine, sag mal, Ziele irgendwie zu platzieren. Und so lernst du einen sehr pragmatischen Umgang und es ist nicht nur, weil ich finde immer, du unterscheidest, finde ich, und das ist auch das Learning, zwischen Leadership und Management nachher, denn ein M&A-Prozess zum Beispiel, den hast du gemanagt, den hast du fachlich durchgemanagt. Leadership, du musst es ja irgendwie schaffen, dass die Leute so begeistert von dir sind und ich finde immer, es gibt ein schönes Wort, Menschen folgen Menschen, dann kriegst du die hinter deinen Rücken. Mhm. Und so versuche ich das auf eine sehr empathische Art und Weise zu machen und immer nach dem Ansatz quasi Kaizen, was ja aus dem Japanischen kommt, und ich hatte damals beim Bankhaus Metzler extrem viel mit Japan zu tun, also die hatten unglaubliche Exposure nach Japan, wir haben sehr viele Kunden in Japan beraten, die in Deutschland Unternehmen gekauft haben, und da habe ich eine Begeisterung für dieses Land entwickelt. Und letztendlich heißt ja Kai, also diese Aufteilung von Kaizen ist ja einmal Kai, die Veränderung, und Zen ist ja immer ja die Veränderung zum Besseren, also du willst dich selber verbessern und spielst auf die ewige Veränderung nachher ab, und das ist für mich etwas, das ist ganz wichtig in der Führung nachher im Leadership, dass ich mich immer bereit bin, auch selbst zu hinterfragen, mich selber zu verbessern in der Art und Weise der Führung und dadurch Vertrauen schaffe und dadurch sehr offen mit meinen Direct Report spreche. Also im Vier-Augen-Gespräch gehen wir sehr offen miteinander um. Ich habe auch am Anfang, als ich in diese Rolle kam, gesagt, in manchen Fachbereichen, ihr wisst mehr als ich. Das weiß ich. Und die Erfahrung, von der will ich aber profitieren. Mhm. Und ihr helft mir und ich helfe dir in deiner Rolle alles, was du brauchst, solange es partnerschaftlich und auf Augenhöhe funktioniert. Mhm. Und bisher ist das aufgegangen, zum Glück.
Ja, super. Ja, ist klasse. Aber dann hast du wirklich so einen strukturierten Tag. Das heißt, machst du dir To-Do-Listen oder bist du jemand, der den Kalender ganz akribisch pflegt? Auch mit den sozusagen To-Dos oder solchen Sachen?
Tatsächlich beides.
Beides, ja. Ja, okay, ja. Interessant. Mache ich nämlich auch. Aber da streiten sich die Geister. Also das, manche Leute sagen, ja, das ist quasi Zeitverschwendung, weil man macht es ja doppelt. Man macht den Task und man trägt ihn ein. Ich empfinde das gar nicht so. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich diese Timebox, das Timeboxing betreibe, es dauert jetzt nicht lang, eine Box in den Kalender reinzumalen, ganz ehrlich. Also da, wenn das die Zeitverschwendung ist, okay, dann ist man auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Aber sonst ist es für mich wirklich so, also dieses Timeboxing, dass ich einfach weiß und ich kriege meine Benachrichtigung eine Viertelstunde vorher, hey, jetzt gleich kommt der nächste Termin, so, das hilft mir richtig.
Ja, also absolut. Und ja. Es ist auch so, dass ich mich immer vorbereite auf jede Woche, die kommt. Also ich sitze sonntags oft am Schreibtisch, habe da ein Agreement mit meiner Frau, also ab nachmittags sitze ich dort, bereite mich auf die Woche vor. Inhaltlich das, was mein Chief of Staff noch vorbereitet hat, lese ich in Ruhe durch. Und dann weiß ich, dann habe ich immer eine To-Do-Liste für die Woche, und ich meine, die ist ja flexibel, also die ändert sich ja jeden Tag und gefühlt manchmal auch stündlich. Und dann lernst du neu für dich zu priorisieren. Das ist ja nicht,
das stimmt.
Im Konzern hast du 1000 Gremien und Zeitschienen und dann das Gremium, dem abstimmen. Das gibt's im Mittelstand nicht. Du musst schnell sein. Du musst einfach schnell sein, pragmatisch Lösungen finden und dich immer wieder anpassen.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Was würdest du sagen, sind so Charaktereigenschaften, die du entweder so schon mitgebracht hast? Wir haben ja vorhin auch gesprochen so drüber, dass du früh gelernt hast, mit Geld umzugehen, dass man für Geld arbeiten muss, dass es da so einen Tauschmechanismus irgendwo gibt im Leben. Aber was sind so Charaktereigenschaften, die du vielleicht also entweder schon hattest oder noch lernen musstest, speziell im C-Level?
Sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, die Offenheit, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und auch Kritik anders anzunehmen. Mhm. Denn vorher in einem M&A-Prozess wurdest du danach ja bewertet, wie hast du den Deal gemacht.
Ja, genau.
Und auch im Investmentbanking, du wurdest immer nach deiner Analysefähigkeit, Multiples bewertet oder was immer für Auswertungen du gemacht hast. Ich meine, 80%, muss ich sagen, des Pitchings im M&A früher war ja für die Tonne. Ja, das ist ja auch ganz viel einfach nur.
Stimmt.
Und auch gibt es auch MDs, die einfach Bock haben, Analysten zu ärgern. Ja, dann machst du halt irgendeine Analyse bis morgens um drei, nächsten Morgen heißt danke, war Kunde, braucht es doch nicht.
Interessant, ja, aber. So, und kann ich mich auch noch erinnern an der Beratungszeit. Das ist ja auch oft so.
Ja, muss man ganz offen sein damit. So, ja, und da war das aber eine andere Form von Kritik in der Bewertung. Und jetzt bekommst du oft gerade zum Beispiel das Thema Gehaltsverhandlung. Ein gar nicht leichtes Thema. Auch eine erste Kündigung aussprechen. Also ich musste als ich da jetzt reinkam, ich habe zum Beispiel das Finanzteam komplett umgebaut. Auf 11 Positionen habe ich 8 verändert. Das war ein unfassbares Risiko. Der Eigentümer hat gesagt, at your risk. Mach das. Wenn du das für richtig hältst, mach es. Das sind unangenehme Gespräche zum Teil.
Ja.
Und da kriegst du eine ganz andere Begegnung von, wie du kritisiert wirst. Und du hinterfragst dich danach auch. Also ich bin hobbymäßig begeisterter Marathonläufer.
Ah, cool.
Früher sehr viel Fußball gespielt, aber unglaublicher Marathonläufer. Und jogge die Woche eigentlich 3-mal mindestens. Und da nehme ich das mit. Da denke ich auch ganz anders inzwischen drüber nach. Das heißt, um diese Frage zu beantworten, also Offenheit, sich immer wieder selbst hinterfragen und auch herauszufinden, wer ist man selbst auch und für was steht man. Und ich habe ein ganz einfaches Wertegerüst. Ich sage immer, ich fordere immer Transparenz und Offenheit und vor allem Ehrlichkeit. Mhm. Und wenn jemand versucht, mich zu täuschen und ich merke das, dann ist das ein unglaublicher Vertrauensverlust. Und deswegen, solange man diese Werte lebt, und ich würde auch sagen, habe ich jetzt im C-Level das auch nochmal anders schätzen zugelernt, mit Menschen vertrauensvoll zusammenarbeiten, weil du willst ja versuchen, möglich das Ungefilterte rauszubekommen. Ich kriege ja ganz viel nur gefiltert. Und wenn ich dann mal mit unteren Ebenen irgendwie zum Essen einlade, mhm. da gibt es welche, die machen dann Drama, den Scheiße, der Geschäftsführer hat mich gefragt, der will mit mir essen gehen, Hilfe, was will der, habe ich was falsch gemacht? Und du sagst, nein, ich will von dir einfach mal hören, wie es dir geht, was du machst, was dich bewegt. Und da geht es ja nicht darum, dass ich die Führungskraft irgendwie außer Gefecht setzen will, mhm. überhaupt nicht. Nein, ja, ich möchte einfach mal auch ungefilterte Dinge, und das ist ja nicht gegen jemanden, sondern du willst damit arbeiten. Und das, muss ich sagen, lernt man in dieser Rolle ganz anders, und nachher auch, wenn du kritisiert wirst für Dinge, also ein Kündigungsgespräch lief irgendwie nicht so, wie es sein sollte und so weiter. Also war sehr, sehr neu.
Sehr neu. Ist spannend, dass du sagst, also dass man mit Kritik auch anders umgehen muss. Okay, das heißt, man braucht auf jeden Fall Zeit. Du nimmst sie dir beim Joggen, um diese ganzen Sachen zu reflektieren, mehr als vorher.
Definitiv ja. Und viel auch mit meiner Frau darüber sprechen. Also die ist sehr stark in der Beratung im Bereich Change Management unterwegs. Mhm. Hat Wirtschaftspsychologie studiert.
Na, cool.
Und hat da tolle, also macht unglaublich Spaß, mit ihr darüber zu diskutieren. Auch gerade so vorbereitende Themen, wie eben, wenn du jemanden kündigen musst. Mhm. Das ist ein unglaublicher Eingriff für jemanden ins Leben, wenn er sowas erfährt. Und wenn du das erste Mal machst, ich war da schon nervös davor, ganz offen gestanden, und dann hat das aber irgendwie geklappt, eins hat mal nicht sehr gut funktioniert, und da spreche ich mit dir drüber, da lernt man viel.
Ja, das ist gut. Auch, dass die Projekte natürlich nach oben hin immer grüner werden, das ist auch so ein klassischer Spruch, sozusagen, dass man die Leute einem einfach auch nicht mehr die Wahrheit sagen, ne, wenn man im C-Level ist. Man möchte ja sagen, dass es alles läuft, auch wenn es vielleicht nicht läuft. Und so richtig ungefilterte Informationen zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Ne?
Nee, und da kann ich auch immer nur sagen, wenn Probleme auftauchen, speak up, sofort beim Namen nennen, sagen, was los ist, weil nur dann kann ich helfen und eingreifen. Wenn jemand nachher kommt und sagt, ja, übrigens vor 3 Wochen hatten wir das Problem schon, ja, dann denke ich mir, das ist blöd. Das hättest du mir vor 3 Wochen sagen können. Aber gut, dann musst du dich in dem Moment um das Problem kümmern, aber es wäre immer besser, du kannst es schon früher.
Ja, absolut. Ja, also super spannend. Wie sieht's, du hast schon gesagt, Marathon läufst du, so Sport, Gesundheit, Ernährung, solche Sachen, hast du da was, wo du sagst, boah, also seit ich im C-Level bin, muss ich echt drauf achten, dass ich genügend, weiß ich nicht, schlafe und solche Sachen. War Banking wahrscheinlich nicht besser vorher, aber ja.
Ich glaube, da war das Banking eine ganz gute Schule für. Ja. Da wird man eine Nachteule automatisch.
Ja.
Neben dem Sport, der ist sehr wichtig, weil du unglaublich viel sitzt. Also du sitzt ja dann eine Sitzung, die nächste Sitzung. Und
Sitzung.
Also du sitzt wahnsinnig viel. Man muss sich als Ausgleich viel bewegen. Ich würde sagen, worauf ich schon sehr viel stärker darauf achte, ist versuchen, mehr Schlaf zu bekommen. Denn dafür sind diese Tage einfach zu anstrengend. Und ich habe das auch unterschätzt aus der Sicht, wenn du vorher in so einer Rolle nie gewesen bist, jemand, der da nie war, der wird auch nie sehen, was du alles am Tisch hast jeden Tag, was da durchläuft, was du alles, du siehst ja alles.
Ja, absolut.
Und du musst mit so vielen unterschiedlichen Themen dauernd jonglieren, du brauchst einen ganz klaren Kopf. Und ich schaffe das oft mit meinem Schlafpensum unter der Woche ehrlicherweise nicht. Also nutze ich irgendwie am Wochenende, also für mich ist der Samstag immer sehr, sehr heilig, da mache ich fast privat gar nichts, sondern nutze diese Zeit zum Laufen, zum Erholen, zum Lesen, diesen Kopf frei zu kriegen.
Ja, das ist interessant. Und das ist, glaube ich, auch, also das ist ein Opfer, was man bringt. Auch wenn sie es anhört, als würde man sich da um sich kümmern und egoistisch und erholen und so weiter. Das ist aber schon ein Opfer, weil es ist ein Tag in der Woche, an dem der Rest der Gesellschaft und auch der Rest des Freundeskreises vielleicht halt was macht und was unternimmt etc. Und du aber aufgrund von einer sehr performanten Rolle oder so halt nicht kannst. Ne? Muss einem schon bewusst sein so ein bisschen.
Das hat sich geändert, in der Tat. Also beim M&A ist ja immer so, du weißt, du hast jetzt die nächsten 2, 3 Monate, wird es intensiver, wenn du ein Projekt hast. So. Wenn der Deal platzt, ist er erstmal weg. Dann kann sein, hast ein paar kleinere Projekte, die sind oft nicht so zeitintensiv. So, hier bist du konstant in einer permanenten eigentlichen, in der Stressphase, ist ja ein anderer Stress. Im M&A hast du Zeitdruck und hier sind die Themen, die Vielfalt der Themen und vor allem die plötzlichen Probleme, die auftauchen. Du Manager ist ja da, um Probleme zu lösen.
Ja, klar,
löse ja eigentlich den ganzen Tag Probleme. Du siehst ja nicht immer das Gute, du siehst ja eigentlich ganz viel, was nicht läuft. Darum musst du dich kümmern.
Ja.
Davon darf man sich auch nicht irgendwie kaputt machen lassen oder sich denken, oh Gott, schon wieder ein Problem. Nee, das muss man anpacken. Ich versuche das auch mal mit einem rheinischen Humor zu nehmen und it could, wie it could, sagt der Kölner. Und so versuche ich dem Ganzen auch immer zu begegnen. Und in der Tat, aber was neu ist, man kriegt leider, und das ist auch, sag mal, der Wehmutstropfen, nicht mehr so viel Zeit für seine Freunde. Und er hat das Glück, einen unglaublich tollen und großen Freundeskreis zu haben. Viele, mal sagen wir, meine Ängste, wir haben so eine 10er-Jungs-Runde, wir sind über 10 Jahre zum Skifahren gegangen über Silvester, das geht inzwischen nicht mehr, die meisten haben Kinder und haben aber auch selber alle ja Karrieren viele in der Beratung gemacht. Es ist tatsächlich aus dieser 10er-Runde nur noch ein einziger in der Beratung.
Ja, Wahnsinn, ja, okay.
Alle anderen sind rausgegangen, aber da ist leider auch nicht mehr so viel Zeit natürlich für alle wie früher. Und das ist das, was schade ist. Aber man muss abwägen können. Aber auf der anderen Seite macht so eine Rolle, bringt dich sehr, sehr viel weiter. Du lernst unglaublich viel.
Klasse, ja. Ja, also, es ist, wie gesagt, es ist ein mega spannendes Genre. Man kann über 140 Interviews führen. Klasse. Also echt toll. Ich fand sehr spannende Einsichten. Dieses Thema Reflektieren, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das hochkommt. Aber ich finde, da sollte man wirklich nochmal speziellen Fokus drauf legen, weil man hat so viele Medien, die man heutzutage konsumieren kann. Podcasts gehört ja dazu. Und einfach auch mal alles abzuschalten und dann vielleicht auch mal sogar ohne Musik zu laufen oder halt zu spazieren oder sich einfach nur hinzusetzen, zu reflektieren, nachzudenken. Ich glaube, dass vielen Leuten die Zeit dafür fehlt und die sich auch nicht nehmen, weil man eben sich so überladen kann. Früher hatte man es automatisch, ne?
Früher ist es automatisch, ja. Und vor allem, also tatsächlich, wenn ich laufen gehe, ich habe nichts dabei. Kein Smart-Device, gar nicht. Und einfach, damit du nicht noch mehr Input, du kriegst am Tag so viel Input, kriegst so unglaublich viel Input, du hast ein E-Mail-Postfach, was überquält, Gott sei Dank wird das schon zum Teil für mich ja aussortiert und wegsortiert, ich mache das nur teilweise, das ist eine große Unterstützung, aber ja, du kriegst so viel Input, das braucht man und vor allem, das braucht man, das Reflektieren gerade deswegen, um, das finde ich immer ganz, ganz wichtig in solchen Rollen, die Bodenhaftung nicht verlieren, man muss sich immer daran erinnern, wo kommt man her und für welche Werte steht man ein? Das finde ich ganz entscheidend. Es ist nicht, weil du einen tollen Titel hast, musst du abheben. Überhaupt nicht. Das finde ich ist so, so wichtig und das sage ich mir auch immer wieder, weil auf einmal in dieser Rolle, du kriegst ja ganz andere Einladungen. Also ich werde ja auf einmal krieg so viele Einladungen überall hin. Du kannst nicht alle annehmen, sind viele spannende dabei und dabei immer reflektieren, nie die Bodenhaftung verlieren. Also immer down to earth und man ist nur so gut wie sein Team, was du nachher um dich rum hast. Ohne das bin ich ja nichts. Ne? Da kann ich Anweisungen geben, wie ich will, wenn die dir nicht hinterherlaufen. Und das sollte man sich immer vor Augen führen.
So ist es, ja. Toll. Hey, Max, schön, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht.
Danke ebenfalls. Vielen Dank, Franz. War cool.
Klasse, ja. An allen, die jetzt auch die Episode gehört haben und sie auch natürlich toll fanden. Ich hoffe, dass das bei dem großen Anteil der Episoden, wenn nicht sogar bei allen so ist, dann hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar oder auch eine Bewertung oder eine persönliche Nachricht. Die meisten hören auf Spotify, auf Apple Podcasts. Da geht es, glaube ich, ganz gut mit der Sternebewertung und mit dem Kommentarfeld. Und sonst freue ich mich auf LinkedIn über sämtliche Kontaktanfragen und natürlich auch Nachrichten. Und wie immer, wenn ihr natürlich ein Thema habt rund um die Fragestellung, wo kriege ich die besten Leute her, dann kommt auch auf mich zu, denn egal ob interim oder permanent, da kann Atreus helfen. Podcast wird wie immer von Atreus präsentiert. Also schaut da gerne mal auf der Website vorbei. Max, viel Spaß noch.
Danke.